Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Zwei Wahlen werden uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Die Parlamentswahl in Kanada, wo die ehemalige Lichtgestalt Trudeau jetzt im Schatten seiner Vergangenheit steht. Und die Wahlen in Bolivien, wo Evo Morales seine vierte Amtszeit anstrebt. Außerdem hinterfragen wir in eine Welt vor dem Russland-Afrika-Gipfel, welche geostrategischen Ziele der Kreml in Afrika verfolgt. Und schildern zum Schluss der Sendung die Probleme der Angehörigen ehemaliger IS-Kämpfer im Irak, die nicht zurück können in ihre Heimatdörfer. Nach dem triumphalen Wahlsieg vor 4 Jahren müssen die Liberalen in Kanada und ihr Premierminister am kommenden Montag um den Machterhalt bangen. Denn auch wenn Justin Trudeau zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht Erfolge vorweisen kann, die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Strafzölle auf kanadische Stahlprodukte wurden aufgehoben, wird die Wirtschaftslage allein nicht reichen, um ihm die Wiederwahl am Montag zu sichern. Zu viele Skandale haben Trudeaus Image beschädigt. Antje Passenheim berichtet.
This is Canada, and in Canada, better is always possible.
Das ist Kanada, und in Kanada ist besser immer möglich. Kein besserer als er, jubelte die Welt ihm zu, als Justin Trudeau vor 4 Jahren zum Premierminister gewählt wurde. Er galt als Hoffnungsträger, der Kanada in eine moderne Zeit führt. Und Trudeau versprach einen sonnigen Weg.
Sunny ways, my friends. Sunny ways.
Doch der Weg ist steinig geworden. Ein Popstar ist Trudeau vor allem im Ausland geblieben. Im eigenen Land stolpert der einstige Politdarling über Skandale und gebrochene Wahlversprechen. Und immer wieder über seinen Rivalen Andrew Scheer. Der liegt in Umfragen seit Wochen gleich auf mit Trudeau. Der Chef der Konservativen ist mit 40 7 Jahre jünger als Trudeau. Ein blasser Politiker, verglichen mit dem charismatischen Sohn des ehemaligen Premierministers Pierre Trudeau. Doch gerade das könnte dem Ex-Versicherungsvertreter Scheer zugutekommen. Die Kanadier, heißt es, wollen keinen Star, sie wollen eine ordentliche Regierung.
Wir haben den Kanadiern gezeigt, dass Justin Trudeau sie in die Irre geführt hat. Er hat gelogen und den Kanadiern dabei in die Augen geschaut. Wir denken, dass er die moralische Berechtigung verloren hat, zu regieren.
Scheers Mantra und Trudeaus Verhängnis, denn er stolpert von Skandal zu Skandal. Erst rügt ihn die Ethikkommission für sein Verhalten in einem Korruptionsskandal. Ausgerechnet Trudeau, angetreten für Werte und Transparenz, ausgerechnet er soll Ermittlungen seiner damaligen Justizministerin gegen einen Baukonzern in seinem Wahlkreis unterdrückt haben. 2 Ministerinnen treten zurück. Trudeau muss sich entschuldigen. Dann tauchen Fotos auf. 20 Jahre alt, doch sie zeigen Trudeau auf einem Maskenfest mit geschwärztem Gesicht. Das Brownfacing ist gerade in Nordamerika mit seiner Geschichte der Ureinwohner ein No-Go. Trudeau hat es selbst als rassistisch bezeichnet und sich entschuldigt.
This is something that obviously I deeply regret and I never should have done.
Zu viele Sorries, zu viele gebrochene Wahlversprechen. Trudeau reformiert das Wahlrecht nicht. Mit dieser Ankündigung hatte er sich die Stimmen vieler Anhänger kleinerer Parteien gesichert, die sich im bisherigen Mehrheitswahlrecht politisch nicht durchsetzen können. Der erklärte Klimaschützer vergrätzt Ureinwohner und Umweltschützer mit einer neuen Pipeline. Sie soll schmutziges Öl mitten durchs Land der indigenen Kanadier führen. Da nutzt es Trudeau wenig, dass er die CO2-Steuer eingeführt hat, gegen den Willen vieler Provinzen.
We're going to start by scrapping the Trudeau carbon tax.
Scheer verspricht, wird er gewählt, wird er Trudeaus CO2-Steuer gleich einkassieren. Der Ton wird nationaler. Weniger Geld ins Ausland, mehr Geld für die Kanadier. Klassisch konservative Politik, sagt David Moskrop, Politologe der Universität Ottawa.
Der Kern der konservativen Kampagne dreht sich um Justin Trudeaus Fehler und wir wollen Steuererleichterungen.
Zwar sehe der Wahlkampf von außen recht harmlos aus, verglichen mit dem im Nachbarland, doch viele Kanadier sind entsetzt, sagt Moskrop. Es gehe schmutziger zu als je zuvor.
Wir sehen so viele Kandidaten rausfallen für Sachen, die sie in der Vergangenheit mal gesagt haben. Es gibt Attacken über die sozialen Medien, die gehen unter die Gürtellinie.
Dennoch, denkt Moskrop, die liberalen Wähler werden Trudeau verzeihen.
Meine Theorie ist, dass wir am Ende eine liberale Mehrheit haben, weil die Leute Angst vor einem Wechsel haben.
Wenn nicht, es wäre, mit Ausnahme der 1930er Jahre, das erste Mal, dass ein Regierungschef im gesetzgeberisch unabhängigen Kanada vor einer zweiten Amtszeit gehen muss.
Sunny ways, my friends. Sunny Way.
Ausgerechnet dieser Premierminister, der durch seine besonders hochgesteckten Ziele auch besonders tief fallen würde.
Vor der Wahl in Kanada berichtete für uns Antje Passenheim. Als Boliviens Präsident Evo Morales 2005 seine erste Amtszeit antrat, waren linksliberale oder linke Regierungschefs wie Hugo Chavez in Venezuela die Regel und nicht die Ausnahme in Lateinamerika. Doch die Zeit des gefeierten Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist auch dort vorbei. Geblieben ist nur Evo Morales, der sich morgen zum vierten Mal zur Wahl stellt, obwohl die Verfassung mehr als zwei Amtszeiten eigentlich verbietet. Ivo Marocek berichtet.
Evo geht noch nicht, tönt es aus einem in die Jahre gekommenen Lautsprecher. Der Wahlkampfsong der Bewegung für den Sozialismus. Die Anhänger von Evo Morales haben die Plaza Isabella la Católica mit dunkelblauen Fähnchen verziert. Sie tragen bunte T-Shirts mit dem breit lächelnden Gesicht des Präsidenten. Ihre Message ist einfach: Evo ist noch nicht fertig und Evo geht noch nicht. Wir machen hier Wahlkampf auf einem der wichtigsten Plätze von La Paz. Wir unterstützen unseren Bruder Evo Morales mit all unserer Kraft, weil wir gesehen haben, welche Veränderungen seine 13 Regierungsjahre uns gebracht haben. Tatsächlich steht Bolivien nicht schlecht da nach 13 Jahren Evo. Es gibt eine Mittelschicht und politische Stabilität. Beides kannte Bolivien früher praktisch nicht. Die Wirtschaft erlebte einen Boom, während die Nachbarländer schwächelten. In La Paz, dem höchstgelegenen Regierungssitz der Welt, sind glitzernde neue Paläste entstanden und ein nagelneues Seilbahnnetz als innovatives Verkehrssystem. Es fehlen noch einmal 5 Jahre, um das, was er erreicht hat, zu konsolidieren. Evo geht noch nicht. Er will es noch einmal wissen. Und genau das ist das Problem. Denn die Verfassung lässt eigentlich nur eine Wiederwahl zu. Evo Morales bewirbt sich aber für seine 4. Amtszeit. Bei den Wahlkämpfern der Opposition, ein paar Ecken weiter, fällt das Urteil deswegen ganz anders aus. Miguel Ángel Moncada tritt für die rechtsliberale Partei UCS an.
Esta es una candidatura ilegal.
Das ist eine illegale Kandidatur. Wir nennen es Beschiss. Und dass er antritt, ist nicht legitim. Das ist ein schwerer Fehler. Aber leider sind alle Gewalten hier von der Regierung eingesetzt. Vor 3 Jahren versuchte der Präsident, sich durch eine Volksabstimmung den Weg zur Wiederwahl zu ebnen. Doch der erfolgsverwöhnte und populäre Politiker kassierte eine unerwartete Niederlage. Die Wähler lehnten die Verfassungsänderung ab. Dass Evo Morales jetzt doch wieder auf dem Wahlzettel steht, das verdankt er einer willfährigen Verfassungsrichterin.
die hatte geurteilt, eine Begrenzung der Amtszeiten schränke den Präsidenten in seinen Menschenrechten ein und sei damit hinfällig. Diese abenteuerliche Argumentation hat das Image des Präsidenten ziemlich angekratzt. Der Politologe José Luis Exceni war damals Vizepräsident der Wahlbehörde. Er hat jetzt ein ernstes Legitimitätsproblem. In der öffentlichen Diskussion wurde das oft als Wendepunkt von der Demokratie zum Autoritarismus bezeichnet. Und trotzdem geht Evo Morales als klarer Favorit in die Wahl. Die Triumphe von 2009 und 2014 wird er nicht wiederholen können. Damals hatte er weit über 60% der Stimmen eingefahren. Aber die Oppositionsparteien haben es nicht geschafft, die Unzufriedenen zu einen.
In der Bevölkerung, glaube ich, gibt es insgesamt eine große negative Stimmung oder eine kritische Stimmung gegenüber dieser Kandidatur. Aber man muss auch sagen, dass die Opposition es nicht geschafft hat, diese Stimmung oder diese Unzufriedenheit, die es in der Bevölkerung gibt, besser für sich zu nutzen. Letztes Jahr, so im Dezember oder Januar diesen Jahres, waren die Umfragewerte richtig niedrig von Evo Morales und Carlos Mesa hat damals die höchsten Umfragewerte gehabt, also deutlich höher als Evo.
Sagt Philipp Kaupert, der das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in La Paz leitet, und sein Kollege Raphael Pfister von der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung ergänzt.
Vor diesem Szenario, dass eine große Menge der Leute nicht mehr mit Morales zufrieden ist, haben es die Oppositionsparteien nicht geschafft, ein geeintes Lager zu erstellen, eine geeinte Kraft zu formen und eine wirkliche Gefahr für Evo Morales darzustellen.
Noch immer zehrt Evo Morales von dem Mythos, den er um sich aufgebaut hat. Erster indigener Präsident in Südamerika und nachdem Venezuela im Chaos versinkt und Ecuador vom linken Weg abgekommen ist, sehen ihn viele auch als letzten Kämpfer für den lateinamerikanischen Sonderweg des Sozialismus im 21. Jahrhundert. Für die Wahl gibt es jetzt zwei Szenarien.
Ich glaube, es ist nach wie vor möglich, dass er mit 40-45% der Stimmen aus dem ersten Wahlgang kommt und ich bezweifle daran, dass Carlos Mesa es wirklich schafft, über 30% zu kommen und das würde in Bolivien ausreichen. Also 10% Unterschied zum zweiten und über 40% der Stimmen würde ausreichen, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden.
Nach den letzten Umfragen könnte Carlos Mesa, der aussichtsreichste Kandidat der Opposition, aber auch nahe genug an Morales herankommen und ihn damit in die Stichwahl zwingen.
Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich unter diesem enormen Druck, der dann auf der Opposition lastet, doch noch eine geeinte Allianz bildet.
Eine Stichwahl könnte also auch in einer herben Niederlage für Evo Morales enden. Das Ergebnis ist also völlig offen. Viel spannender kann die Wahl in Bolivien eigentlich nicht werden.
Evo Morales stellt sich morgen zum vierten Mal zur Wahl in Bolivien. Für uns berichtete Ivo Marucic. Es waren russische Soldaten, die in dieser Woche eine verlassene US-Militärbasis im Norden Syriens übernommen haben, nachdem die amerikanischen Soldaten wie angekündigt abgezogen waren. Diese Übernahme der amerikanischen Basis durch russische Soldaten steht auch exemplarisch für die Einflussnahme Russlands in vielen Regionen. Denn nicht nur in Syrien füllt Russland die Lücke, die die westlichen Verbündeten hinterlassen haben. Der Kreml betont seinen Machtanspruch auch weiter im Süden, in Afrika zum Beispiel. Dort baut Russland seinen Einflussbereich weiter aus. Allein 19 Militärabkommen hat die russische Regierung in den letzten 4 Jahren mit afrikanischen Staaten geschlossen. Und Mitte nächster Woche lädt Russland zum Russland-Afrika-Gipfel nach Sotschi ein. Von Benno Müchler, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo, wollte ich wissen, in welchen Staaten Russland seinen Einfluss eigentlich wieder gewonnen oder zurückgewonnen hat und mit welchen Mitteln.
Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich die Zentralafrikanische Republik. Da soll Russland auch nach eigenen Angaben derzeit 200 Militärberater im Einsatz haben. Der oberste Sicherheitsberater des zentralafrikanischen Präsidenten Touadera ist ein Russe. Und dieses Beispiel stellt einerseits das Interesse Russlands dar und auch das Angebot, was es hat. Russland hat eben hier eine Militärkooperation mit Zentralafrika eingegangen und versucht eben im Gegenzug auch Zugang zu den Uranvorkommen in der Zentralafrikanischen Republik zu bekommen. Andere Beispiele sind Algerien, der größte Empfänger russischer Waffenexporte. In der Vergangenheit hat Russland hier auch Abkommen mit Algerien geschlossen. Da geht es um die Ausbeutung verschiedener Gasfelder in Algerien. Ein alter oder beziehungsweise neuer Partner, alter deswegen, weil hier Russland zu Zeiten der Sowjetunion auch Angola schon unterstützte beim Aufbau des Einparteienstaates, ist eben, wie gesagt, Angola. Angola ist auch ein sehr rohstoffreiches Land, hat Diamanten, hat Öl, Gas, hat auch andere Rohstoffe. Und hier war beispielsweise in diesem Jahr der angolanische Präsident in Moskau, hat ein Abkommen oder mehrere Abkommen mit Wladimir Putin unterzeichnet, wo es einerseits um Militärkooperation geht, andererseits aber eben wieder auch um Zugänge zu diesen Rohstoffen für Russland. Und ein viertes und sehr wichtiges Beispiel ist der Sudan.
Man kann also sagen, militärisches Know-how und Waffen gegen den Zugang zu den Rohstoffen in Afrika.
Ja, das kann man so sagen. Darum geht es für Russland einerseits, aber andererseits geht es bei diesen Kooperationen auch um geopolitische Interessen. Russland versucht eben durch die Kooperation und durch die Bindung mit neuen afrikanischen Regierungen eben auch an Gewicht oder seine Position in den Gremien der Vereinten Nationen zu stärken.
Wie groß, schätzen Sie das ein, sind die geopolitischen Interessen neben den wirtschaftlichen?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe Sudan angesprochen. In Sudan hatte Wladimir Putin noch mit dem früheren Präsidenten, der vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde, Omar al-Bashir, 2017 bereits ein Abkommen eingegangen. Da geht es um den Bau einer russischen Luftwaffenbasis am Roten Meer. Und andererseits sollte das russische Militär auch das sudanesische eben mit Waffen, mit Munition, auch mit Intelligenz unterstützen. Das ist die eine Seite der Kooperation. Im Gegenzug wurde Russland versprochen, bevorzugte Zugänge zu den sudanesischen Goldreserven. Und weshalb ich das Beispiel anspreche, zeigt jetzt die neueste Entwicklung in Sudan. Sie erinnern sich an die Niederschlagung der Proteste oder der Demonstration der Opposition in der ersten Jahreshälfte. Und damals hatte Deutschland auch zusammen mit Großbritannien versucht, in den Vereinten Nationen eine Erklärung einzubringen, die eben diese Niederschlagung der Proteste verurteilten. Und die hat damals Russland auch gemeinsam mit China zunächst blockiert. Eine Woche später wurde dann diese Erklärung einstimmig im UN-Sicherheitsrat angenommen. Aber das zeigt natürlich, was passieren kann, wenn Russland weitere Partner in Afrika gewinnt. Und Russland wird versuchen, für seine Position und auch gegen den Westen, auch gegen Amerika Druck aufzubauen. Und man muss auch nur daran denken, dass es natürlich auch gerade darum geht, durch die neuesten Entwicklungen in Sudan, dass Sudan eventuell von der Terrorliste der Amerikaner gestrichen wird. Und hier kann man auch vermuten, dass Russland weiteren Druck ausübt, versucht auf die afrikanischen Partner, die es auch schon bereits in Afrika hat.
Russland hat in den letzten 4 Jahren allein 19 Militärabkommen mit afrikanischen Staaten geschlossen. Wenn man diese Zahl hört, ist man sicherlich erstmal etwas erstaunt. Was würden Sie sagen? Setzen Sie es doch bitte mal in Relation, wie groß der Einfluss des Kreml inzwischen ist im Vergleich zum chinesischen oder amerikanischen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent.
Um eine Zahl vielleicht noch zu nennen bei den Militärkooperationen, also wenn man sich die Summe der Waffenexporte in afrikanische Länder anschaut, dann kommt Russland heute an der Spitze aller Staaten mit 35% für die Waffenexporte auf. Wenn man insgesamt den Einfluss verschiedener Länder und Staatengemeinschaften in Afrika anschaut, dann ist Russland einerseits zwar nicht mehr wegzudenken, andererseits im Vergleich, wenn man sich jetzt die Handelsvolumina zum Beispiel der Europäischen Union anschaut, dann ist Russland zurzeit noch ein sehr kleiner Partner. Russland hat im Moment ein Handelsvolumen mit afrikanischen Ländern von Aussagen der russischen Seite von 20 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen der Europäischen Union liegt bei 280 Milliarden. Also die Europäische Union ist mit Abstand nach wie vor der wichtigste Handelspartner afrikanischer Länder und auch aufgrund der Nähe zu den afrikanischen Ländern heute noch der wichtigste Akteur oder mit China zusammen muss man das natürlich auch nennen, der wichtigste Fixpunkt für die afrikanischen Länder. Nichtsdestotrotz muss die EU, muss natürlich auch die Bundesregierung die Entwicklungen in Afrika verfolgen und muss weiter mehr tun für die Förderung des Handels, auch für die Förderung von Investitionen. Der Aufbau von Arbeitsplätzen ist die beste Förderung von politischer und auch wirtschaftlicher Entwicklung in den Ländern.
Welche geostrategischen Ziele der Kreml in Afrika verfolgt, darüber sprach ich mit Benno Müchler, Leiter des Auslandbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung im Kongo. Und die akustische Qualität bitten wir zu entschuldigen. Die kongolesische Handyverbindung ist halt nicht die beste. Auch wenn die IS-Kämpfe im Irak seit 2017 keine Gebiete mehr beherrschen, kann von Frieden in dem Land noch lange keine Rede sein. Denn wie die Anhänger des sogenannten Islamischen Staates zur Rechenschaft gezogen werden sollen, ist nach wie vor unklar. In dieser Woche sind deshalb zur Unterstützung der irakischen Justiz auch Experten aus 7 europäischen Ländern nach Bagdad gereist. Ein weiteres Problem sind die rund 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge, von denen viele Angehörige von IS-Kämpfern sind. Die irakische Regierung hat vor einigen Wochen nun angefangen, etliche Flüchtlingslager um die Stadt Mosul zu schließen. Für viele Familien gibt es zu den Lagern aber keine Alternative, denn sie sind Angehörige ehemaliger IS-Kämpfer. Was das bedeutet, schildert Charlotte Bruno.
Irakische Sicherheitskräfte stehen in einem Lager für Binnenvertriebene im Süden von Mosul, der Millionenmetropole im Nordirak. In den Büros, nur ein paar Meter entfernt, ist die Stimmung angespannt. Hochrangige Militärs erklären den Mitarbeitern der internationalen Hilfsorganisation, die das Lager verwaltet, es sei nun soweit. Bis Ende der Woche soll das Vertriebenenlager endgültig geschlossen werden. So will es die irakische Regierung. Bis vor kurzem lebten hier noch über 30.000 Menschen. Viele wurden schon weggeschickt. Als Grund dafür nennt die Regierung, dass Binnenvertriebene in ihren Heimatprovinzen zum Wiederaufbau beitragen können oder in Lager gebracht werden sollen, die näher an ihren Heimatorten liegen. Ahmed arbeitet seit 3 Jahren in dem Lager südlich von Mosul. Er kennt die Bewohner gut und ist skeptisch gegenüber den Umsiedlungsplänen.
Die meisten Familien, die hier leben, werden als IS-Familien bezeichnet. Das sind ungefähr 80% der Familien.
IS-Familien. So werden diejenigen genannt, deren Angehörige sich dem sogenannten Islamischen Staat anschlossen, die Terrororganisation, die von 2014 bis 2017 große Gebiete im Irak kontrollierte. Wie ein Brandzeichen tragen die Familien nun diesen Titel. Viele von ihnen wollen nicht zurück in ihre Herkunftsstädte. Und das nicht nur, weil ihre Häuser zerstört wurden, meint Ahmed.
Sie werden von den Scheichen in ihren Heimatorten bedroht. In manchen Gegenden, zum Beispiel in der Provinz Salahedin, haben die Stammesoberhäupter beschlossen, dass diese Familien nicht zurück dürfen. Wenn sie es trotzdem versuchen, droht ihnen der Tod. Einige Familien, die zurückgegangen sind, wurden nach 1 oder 2 Tagen mit Handgranaten angegriffen. Sie mussten flüchten und sind jetzt wieder hier.
In den irakischen Provinzen, die einst vom IS kontrolliert wurden, wollen die lokalen Gemeinschaften nun diejenigen bestrafen, die der Terrororganisation die Tür geöffnet haben sollen, auch wenn ihnen keine Verbrechen nachgewiesen werden können. Zwar sieht die irakische Gesetzgebung die individuelle Strafbarkeit vor, also dass kein Mensch für die Verbrechen anderer verantwortlich gemacht werden darf, aber das gilt nicht überall im Land. Seit dem Fall von Saddam Hussein 2003 und in den folgenden Kriegsjahren wuchs die Macht der lokalen Scheiche in den mehrheitlich sunnitischen Provinzen wie Ninive, in der Mosul liegt, und auch Salahedin. Das hat Folgen. Dazu Mohammad Talal, Chef der Kriminalpolizei von Mosul.
Auf dem Land herrschen andere Gesetze als in der Stadt. Wenn einer in einer Familie etwas tut, werden seine Angehörigen mitbestraft.
Sirwan Rosbayani, stellvertretender Gouverneur der Provinz Ninive, sagt, die Verwaltung sei sich dieser Probleme und der Gefahren für die sogenannten IS-Familien bewusst. Er sagt aber auch,
aus den Lagern, die geschlossen werden, gehen nur die Familien nach Hause, die das auch wollen. Gezwungen wird keiner.
Vor Ort scheint die Realität jedoch eine ganz andere zu sein. Das erzählt Farah, eine 45-jährige Frau aus der Provinz Salahedin. Zwei Jahre lang kämpfte ihr Ehemann an der Seite des Islamischen Staates. Sie gehörte nicht zur Terrororganisation. Ihr Ehemann sperrte sie zu Hause ein. Als er während der Befreiung Mossuls vom IS ums Leben kam, fand Farah Zuflucht in einem Lager südöstlich von Mossul. Vor ein paar Wochen wurde es geschlossen.
Ja, wir wurden gezwungen zu gehen. Sie haben uns gesagt, wir sollen in den Bus steigen. Der sollte uns nach Jirgat bringen, dorthin, wo wir herkommen, in die Provinz Salah ad-Din. Wir hatten Angst. Zwei Stunden bevor der Bus kam, haben wir es geschafft, wegzulaufen. Wir haben alle unsere Sachen im Lager gelassen und ein kleines Taxi gemietet, damit uns die Soldaten an den Checkpoints nicht als Flüchtlinge identifizieren und aufhalten. Für viel Geld hat uns das Taxi hierher gebracht.
Farah hat es geschafft, mit ihren Kindern und Enkelkindern die autonome Region Kurdistan im Nordirak zu erreichen. Alle leben nun dort in einem Lager. Die sehen im Irak meistens gleich aus. Lange Reihen weißer Zelte, unebene Feldwege. Das ständige Brummen eines Generators. Aber dennoch, Farah fühlt sich hier sicher. Sie hofft, dass sie hier bleiben kann. Denn sie fürchtet, dass ihre Familie sich nie wieder in die irakische Gesellschaft integrieren kann. Es fehlen die notwendigen Ausweispapiere. Die sind entweder abgelaufen, wurden beschlagnahmt oder nie ausgestellt. Das ist etwa bei Farahs Enkelkindern der Fall. Die wurden 2015 im sogenannten Kalifat des IS geboren. Ihr Vater war Dschihadist. Bis heute haben die Kleinkinder keine Dokumente. Sie sind staatenlos, erklärt Ahmed, der Mitarbeiter der Hilfsorganisation.
Das grundlegendste Recht, nämlich das Recht auf eine Identität, wird ihnen verwehrt. Es ist nicht legal, aber eine Praxis, die in den lokalen Verwaltungen verbreitet ist. Die Behörden tun alles, um die Akten der IS-Familien nicht zu bearbeiten.
Farahs Tochter Aisha kämpft schon seit Monaten dafür, dass ihre Kinder Papiere bekommen. Ohne Ausweis dürfen sie nicht zur Schule. Eine Möglichkeit gibt es, um die Kinder von Dschihadisten zu irakischen Staatsbürgern zu machen. Die Mutter muss sich glaubhaft von Angehörigen distanzieren, die Teil des IS waren, und die irakischen Behörden überzeugen. Aisha versuchte, diesen Weg zu gehen. Aber dafür braucht man im Irak viel Geld und einen Anwalt. Ihn zu finden ist jedoch schwierig. Die meisten wollen nichts mit ehemaligen IS-Angehörigen zu tun haben.
Der Anwalt hat mir geraten, den Kindern keine Papiere zu geben. Ich war überrascht. Wenn sie aufwachsen, brauchen sie doch Papiere. Ich denke schließlich an die Zukunft meiner Kinder. Er hat mir geantwortet, dass es für die Kinder des IS keine Zukunft gibt.
Von der Stigmatisierung der Angehörigen ehemaliger IS-Kämpfer im Irak berichtete für uns Charlotte Bruno. Und hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit meinem Kollegen Manfred Götzke und der Sendung Campus und Karriere. Dort fragt er nach dem Terroranschlag von Halle, was die Schule gegen Antisemitismus ausrichten kann. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Musik.